NDR Info. Echo des Tages.
Mit Gertrud Sterzl, guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind die wichtigsten Themen in dieser Sendung. Der Krieg im Osten der Ukraine, vor allem der Kampf um die Stadt Donetsk, wird zunehmend schlimmer. Im Nahen Osten hingegen entspannt sich die Situation. Die Zahl öffentlich geförderter Stellen für Langzeitarbeitslose ist deutlich reduziert worden. Dazu auch der Kommentar in unserer Sendung. Und erneut wurden im Internet massenhaft Daten gestohlen, offenbar durch russische Hacker. Vor einer Woche haben die Europäische Union und die USA Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Russlands Regierung soll so gezwungen werden, Einfluss auf die pro-russischen Separatisten zu nehmen und die zu einem Ende der Kämpfe im Osten der Ukraine zu bringen. Wladimir Putin hat nun reagiert. Er will die Importe von Nahrungsmitteln aus den westlichen Ländern, die an den Sanktionen beteiligt sind, einschränken. Und der Krieg im Osten der Ukraine, er wird immer erbitterter. Andrea Beer berichtet.
Der Krater in der Straße ist mehrere Meter breit und tief und die Wucht des Einschlags hat auch umliegende Gebäude zerstört. Für die Stadtverwaltung von Donetsk ist die Sache klar. Am Vormittag teilte sie mit, es habe in der Nacht auf Mittwoch einen Luftangriff gegeben in der Nähe des Zentrums der Millionenstadt. Bei Kämpfen seien außerdem 3 Zivilisten ums Leben gekommen. Augenzeugen des Viertels, in dem die Rakete einschlug, berichteten im Lauf des Tages, sie hätten in der Nacht ein Flugzeug gehört und Explosionen. Die ukrainische Armee verfügt über Kampfjets, doch Andrei Lysenko, der Sprecher des ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrats in Kiew, widersprach. Einen Lufteinsatz über der Stadt Donetsk habe es nicht gegeben.
Ich erkläre es noch einmal. Die ukrainischen Luftstreitkräfte fliegen keine Luftangriffe auf Städte.
Auch auf Lugansk oder andere dicht besiedelte Orte würden keine Luftangriffe geflogen. Nur ein einziges Flugzeug der ukrainischen Armee sei letzte Nacht in der Gegend unterwegs gewesen, mit der Aufgabe, die Verbindung zu den Truppen am Boden zu halten. In den letzten 24 Stunden seien 18 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen und mehr als 50 verletzt worden. Gleichzeitig erklärte Lysenko, die Separatisten würden immer weiter zurückgedrängt. In der Tat mussten sich diese in letzter Zeit häufig aus Städten zurückziehen, etwa aus Slawiansk oder Mariupol. Trotzdem, sie kontrollieren weiter die Region um Donetsk und Lugansk und halten hier mehr oder weniger eine Verbindung. Diese möchte die ukrainische Armee unbedingt ganz unterbrechen, um die Separatisten zu schwächen. Dabei hat die ukrainische Regierung zwar mehrfach versichert, Zivilisten würden bei Kämpfen nicht mit Artillerie oder aus der Luft angegriffen. Doch die leidgeprüften Bewohner der Region haben andere Erfahrungen gemacht. Immer wieder kamen Zivilisten durch Artillerie- und Raketenbeschuss ums Leben. Vor allem bei Kämpfen in umliegenden Dörfern und Städten sowie den Vororten von Lugansk und Donetsk. Die ukrainische Armee hat dafür immer die Separatisten verantwortlich gemacht und umgekehrt. Bis Ende August will die ukrainische Führung in Kiew den Militäreinsatz beenden. Ein Separatistenführer meinte, die Erstürmung von Donetsk stehe direkt bevor. Viele Menschen dort fürchten seit längerem eine mögliche Offensive und einen zähen Häuserkampf. Auch diese Frauen machen sich Gedanken. Die Menschen haben nun keine Wohnungen. Es gibt viele Opfer. Wohin soll ich denn ausreisen? Ich habe niemanden, zu dem ich fahren könnte. Ich fühle mich gedemütigt und es tut mir sehr weh, weil wir noch nie einen solchen Präsidenten hatten, wie diesen blutigen Herrn Poroschenko. Er ist doch gezwungen, die Ukraine zu verteidigen. Das ist ukrainischer Boden. Es ist nicht wahr, was gesagt wird. Ich habe das Notwendigste gekauft. Ich bereite mich auf nichts vor. Ich bin sicher, dass das Anständige doch noch gewinnt. Dass die Menschen, die hierher mit bösen Gedanken, bösen Absichten gekommen sind, sich vom Donbass-Boden wegscheren. Auch die OSZE in Donetsk hat wegen der Situation Bedenken. Der Leiter der OSZE-Mission teilte mit, einige Mitarbeiter hätten den Ort aus Sicherheitsgründen verlassen. Auch aus der Region um Lugansk würden Mitarbeiter abgezogen. Von Donetsk aus begleitet die OSZE regelmäßig die ausländischen Experten an den Boeing-Absturzort. Auch dort wird die Arbeit regelmäßig durch Kämpfe behindert. Den metertiefen Krater auf der Straße in Donetsk heute deuten also viele als weiteren schlimmen Vorboten.
Im Nahen Osten schweigen endlich die Waffen, die Diplomatie hat das Wort. Und so haben nun Gespräche zwischen der israelischen Regierung und der palästinensischen Hamas begonnen, in Kairo. Unter Vermittlung Ägyptens soll ein langfristiger Waffenstillstand ausgehandelt werden und ein Abkommen. Der bis vor wenigen Tagen heftig umkämpfte Gazastreifen ist von massiver Zerstörung und Not gekennzeichnet. Carsten Kühntop hat sich dort in einem Krankenhaus umgesehen.
Im Schifa-Krankenhaus von Gaza-Stadt. Ein Rotkreuz-Mitarbeiter deutet auf die Tür der Notaufnahme. Er berichtet Peter Maurer, dem Chef des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, wie die palästinensischen Sanitäter, Pfleger und Ärzte während des Krieges hier gearbeitet haben. Und er spricht voller Respekt. Das ist das Tor zur Hölle, würde ich sagen. Hier kamen die Patienten rein. Sie sehen, wie klein der Raum ist. Dennoch kamen vor ein paar Tagen 160 Verletzte innerhalb von 20 Minuten. Wir waren also völlig überfüllt. Alles sehr chaotisch, aber funktionell. Das ist die Strategie, mit der Sie hier arbeiten. Und Sie haben damit viel Erfahrung. Die emotionalen Folgen sind aber sehr groß. Rotkreuz-Chef Maurer geht von Raum zu Raum, beugt sich über die Patienten, streicht Kindern über den Kopf. Wir haben viele Kinder hier gesehen, die unterschiedliche, schwere Verletzungen erlitten haben. Und man kann nur schockiert und fassungslos sein angesichts der Folgen dieses Krieges. Zuvor, nach einer Fahrt durch den Gazastreifen, hatte sich Maurer per Twitter gemeldet und geschrieben, Zitat, ich habe noch nie so massive Zerstörungen gesehen. Auch den Einwohnern des Gazastreifens wird erst jetzt nach und nach klar, was passiert ist. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 65.000 Palästinenser ihre Bleibe verloren haben. Inmitten von Trümmern redet sich dieser junge Mann Mut zu. Wir sind hier, trotz allem. Es spielt keine Rolle, wie viel sie zerstört haben, wie viele sie umgebracht haben und wie viele sie gefangen genommen haben. Ein Reporter von Al-Aqsa TV, dem Sender von Hamas, spricht von Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen. Nach außen hin also keine Spur von Zweifeln, ob der hohe Preis, den die Menschen im Gazastreifen gezahlt haben, es wirklich wert war. Nach wie vor tritt die Hamas in Gaza selbstbewusst auf. Nichts deutet darauf hin, dass ihre Stellung als stärkste Kraft in Gefahr wäre. Eigenen Angaben zufolge hat ihr sogenannter Sicherheitsdienst mehrere Kollaborateure hingerichtet. Sie seien dabei ertappt worden, wie sie den Israelis Ziele für Luftschläge gemeldet hätten. Wer die Hamas im Gazastreifen kritisiert, der spricht auch jetzt nach dem Krieg nur hinter vorgehaltener Hand. Echt ist aber auch die Bewunderung für die Organisation, die andere Menschen plötzlich äußern. Bewunderung dafür, dass die Hamas-Kämpfer der israelischen Armee so starken Widerstand leisteten. Bei den Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern in Kairo wird sich nun zeigen, ob die Hamas wirklich einen Sieg verbuchen kann. Dieser Passant in Gaza-Stadt fordert das, was wohl jeder Palästinenser verlangt, egal wo er politisch steht. Die Blockade muss aufgehoben werden. Man muss den Übergang nach Ägypten öffnen, zum Nachbarstaat, von dem wir nicht wissen, warum er uns das antut. Der Erwartungsdruck auf die palästinensischen Unterhändler ist also hoch. In Kairo entscheidet sich, wie das Urteil über die Hamas letztlich ausfällt.
Und im Irak sind die Extremisten der Organisation Islamischer Staat, kurz IS, weiter auf dem Vormarsch. Vor allem im Norden des Landes haben die Milizen Gebiete erobert und dort liegt ja auch die autonome Region der irakischen Kurden. Über die Lage Peter Steffe.
Den Angriff haben die irakischen Kampfjets am frühen Morgen geflogen. Ziel war laut Medienberichten ein Gefängnis von Mossul, das die Terrormiliz Islamischer Staat als Gerichtsort und Unterbringung von Gefangenen genutzt haben soll. Bei dem Bombardement hätten 60 Extremisten ihr Leben verloren, hieß es. Das staatliche irakische Fernsehen berief sich bei seinem Bericht auf Geheimdienstinformationen. Demnach seien auch 300 Gefangene freigelassen worden, die von Kämpfern der Miliz dort festgehalten wurden. Nach Augenzeugenberichten hätten Familienangehörige der Inhaftierten den freigelassenen Gefangenen geholfen. Mossul im Nordirak wird seit Wochen von sunnitischen Extremisten der Miliz Islamischer Staat gehalten. Am Montag hatte Ministerpräsident Maliki die Luftwaffe angewiesen, mit Angriffen im Nordirak kurdische Einheiten bei ihrem dortigen Kampf gegen die sunnitischen Extremisten zu unterstützen. Die Peschmerga-Truppen versuchen seit Tagen, mehrere Städte und Ortschaften wieder freizukämpfen, wo sich die Extremisten festgesetzt hatten. Wie das irakische Nachrichtenportal Al-Sumeria heute meldete, bekommen die irakischen Kurden jetzt militärische Unterstützung aus der Türkei. Einheiten der dort verbotenen Arbeiterpartei PKK seien bereits in den Irak geschickt worden, um an der Seite der irakischen Kurden mitzukämpfen. Al-Sumeria beruft sich dabei auf die Aussage eines PKK-Sprechers. Diese PKK-Kämpfer sollen in der Region Sinjar westlich von Mosul eingesetzt werden. Das kurdische Internetportal Ruda hatte gestern gemeldet, dass mit der türkischen PKK verbündete syrische Kurdenmilizen der PID die Peschmerga-Einheiten aus den kurdischen Autonomiegebieten im Irak in ihrem Kampf gegen die sunnitischen Extremisten im Großraum Mosul unterstützen sollen. Vor den Gefechten dort sind in den vergangenen Tagen rund 50.000 Menschen geflohen.
Für Menschen, die über einen langen Zeitraum hinweg keine Beschäftigung haben, ist die Situation oft sehr schwer. Denn mit jedem Monat ohne Arbeit sinkt die Motivation, sich erneut um eine Anstellung zu bewerben. Für Langzeitarbeitslose werden Stellen mit öffentlichen Geldern gefördert. Aber die Zahl dieser Stellen ist drastisch reduziert worden. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Einzelheiten von Katrin Brandt.
Brigitte Pothmer, Bundestagsabgeordnete der Grünen, hat ihr Urteil über die Arbeit von Ministerin Nahles bereits gefällt.
Frau Nahles ist die Ministerin für die Arbeitsplatzbesitzer und Arbeitsplatzbesitzerin. Für die Arbeitslosen hat sie bisher so gut wie gar nichts getan.
Pothmer, die Sprecherin für Arbeitsmarktpolitik der Grünen, begründet ihre Kritik in der schwindenden Unterstützung für Langzeitarbeitslose. Während im Jahr 2010 noch rund 353.000 Menschen in öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen arbeiteten, waren es im Juni 2014 nur noch rund 162.000, weniger als die Hälfte. Die meisten, rund 100.000, hatten 1-Euro-Jobs. Die Zahlen stammen aus der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Abgeordneten. Brigitte Pothmer hält diese Entwicklung für einen Aderlass und fordert einen Kurswechsel. Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance hätten, bräuchten öffentlich geförderte Beschäftigung. Sozialer Arbeitsmarkt nennt Pothmer das.
Das sind Tätigkeiten, zum Beispiel in der Unterstützung von sozialen Einrichtungen, in Altenheimen, in Kindergärten, in Schulen. Da sollen die nicht etwa Fachkräfte ersetzen. Sie sollen aber zum Beispiel Unterstützungsleistungen erbringen.
Das Arbeitsministerium interpretiert seine Zahlen anders. 2010 und 2014 ließen sich nur begrenzt vergleichen, sagte Sprecherin Marina Küchen heute in Berlin.
Mitten in der Krise, als der Arbeitsmarkt wenig aufnahmefähig war, war ein verstärkter Einsatz von öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen sinnvoll und angemessen. Im Aufschwung haben auch, natürlich nicht in dem Maße, Langzeitarbeitslose profitiert und haben wieder eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden.
Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund betrachtet die Entwicklung differenziert.
Ja, es ist richtig, die Förderung im Hartz-IV-System ist in den letzten Jahren massiv zurückgefahren worden. Das haben wir seit Jahren kritisiert.
Bedauert Wilhelm Adami, Arbeitsmarktexperte des DGB. Der Abbau der Förderung gehe aber noch auf Schwarz-Gelb zurück. Den 1-Euro-Jobs aber weint er keine Träne nach.
1-Euro-Jobs waren die kurzen und billigen Maßnahmen des Hartz-IV-Systems, die aber zu der Problemlage überhaupt nicht eine längerfristige Perspektive eröffnen konnten.
Sozialversicherungspflichtige Jobs mit längerer Perspektive hält der DGB für besser. Dafür müsse die Regierung aber mehr Geld in die Hand nehmen, meint Adami. Allerdings hält er öffentlich geförderte Beschäftigung lange nicht für das Allheilmittel gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Wichtig sei es, Menschen ohne Abschluss oder ohne Ausbildung die Berufsqualifikation auch finanziell zu ermöglichen. Und schließlich seien die Probleme vieler Langzeitarbeitsloser nicht einfach mit mehr Geld zu lösen.
Sondern es geht für Alleinerziehende auch darum, wird Kinderbetreuung sichergestellt. Für andere Personen, die überschuldet sind, geht es darum, kann ich möglichst schnell Schuldnerberatung in Anspruch nehmen.
Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, nächstes Jahr ein Programm für 30.000 Langzeitarbeitslose aufzulegen. Dass es Menschen gibt, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance auf einen Job haben, ist dem Arbeitsministerium bewusst. Wie ihnen mit öffentlich geförderter Beschäftigung zu helfen ist, darüber werde gerade nachgedacht, hieß es heute in Berlin.
Also begonnen hat der Abbau der Förderstellen für Langzeitarbeitslose schon unter der Regierung von Union und FDP. Aber nun regiert die Union ja mit der SPD. Die stellt auch die Arbeitsministerin. Und da müsste es doch eigentlich klingeln. Birgit Habrath kommentiert.
Mit der Zeit wird jeder vergesslich, auch die Politiker, die damals schon mitgestrickt haben an der Agenda 2010 von Gerhard Schröder oder sie bis heute noch für der Weisheit letzter Schluss in puncto Arbeitsmarkt halten. Fordern ja, aber auch fördern, hieß damals die Parole. Langzeitarbeitslose sollten dadurch zu einem Job kommen. Gefordert wird von ihnen seitdem einiges. Wer nicht folgt, dem wird Hartz IV gestrichen, was denn durchaus eine pädagogische Maßnahme sein kann. Immerhin werden hier Steuergelder vergeben. Aber wo bleibt das Fördern? Auf der Strecke einfach vergessen, das zeigt die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Grünen. Schon unter Schwarz-Gelb wurden da Gelder gestrichen und ausgerechnet die neue sozialdemokratische Arbeitsministerin scheint sich nicht mehr an den zweiten Teil der Parole zu erinnern, die einst von ihrem Parteigenossen ausgegeben wurde. Und so verwundert nicht, dass die länger schon auf Jobsuche sind, dass die vom Boom auf dem Arbeitsmarkt kaum profitieren können. Wie auch. Wer über Jahre ohne Job ist, hat meist mehrere Probleme. Viele Betroffene sind schlecht qualifiziert, einfache Berufe aber werden zur Rarität in den Betrieben. Bei nur noch gerade einmal 14% der Arbeitsplätze handelt es sich um Helfer- oder Anlerntätigkeiten. Quelle: Forscher eines Instituts der Bundesagentur für Arbeit. Wenn dem so ist, was muss dann geschehen? Fördern natürlich. Doch auch da streicht der dafür verantwortliche Bund die Gelder für das, was sich aktive Arbeitsmarktpolitik nennt. Nur noch jeder 10. Langzeitarbeitslose kam letztes Jahr in den Genuss einer Maßnahme. 2009 war es noch jeder 7. Dabei predigen Politiker und Arbeitsmarktexperten doch immer unisono und zu Recht, wie wichtig die Qualifikation auf dem heutigen Arbeitsmarkt ist. Nur, wer soll das bezahlen? Die Betroffenen aus ihrem Hartz-IV-Satz? Fördern ist das nicht. Und wenn dazu viele der öffentlich geförderten Jobangebote zusammengestrichen werden, innerhalb des letzten Jahres um 16%, dann hilft das den Betroffenen auch nicht weiter. Sicher auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, ist besser, als sich über Jahre mit den sogenannten 1-Euro-Jobs über Wasser zu halten. Wenn der erste Arbeitsmarkt diese Stellen aber nun einfach nicht bietet. Mangelnde Qualifikation ist da nur ein Problem. Oft sind Langzeitarbeitslose verschuldet, haben massive Gesundheits- oder Drogenprobleme. Welcher private Arbeitgeber aber versteht sich als Sozialstation? Von Wohlfahrtsverbänden oder Initiativen getragene öffentlich geförderte Beschäftigung schon. Hier Mittel zu streichen ist nicht fördern, sondern die Betroffenen überfordern. So wird der Sockel an Langzeitarbeitslosen nicht kleiner. Da sollten Politiker sich lieber doch noch einmal an die Ursprungsidee erinnern. Fordern und fördern.
Birgit Habrath kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zu unserem nächsten Thema und damit zu Verbrechen, die zunehmend brutaler werden und die Opfer immer jünger. Es geht um Kinderpornografie. Bundesweit hat die Polizei nun die Wohnungen von Verdächtigen und durchsucht. Frank Angermund fasst den Stand der Ermittlungen zusammen.
550 Polizisten durchsuchen Wohnungen in ganz Deutschland. 125 Objekte werden von den Beamten nach PCs, Notebooks, Handys und Speichermedien durchkämmt. Denn Mitglieder eines Internetforums haben wohl möglich kinderpornografisches Material getauscht. Alexander Bartle, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, der federführenden Behörde.
Wir haben in einem ganz erheblichen Umfang Beweismaterial sichergestellt. Mehrere hunderte an Notebooks und PCs, mehrere hunderte externe Speichermedien, also Festplatten, USB-Sticks, alles, was eben zum Speichern von Bildmaterial verwendet werden kann. Massen an Beweismaterial, das jetzt natürlich im Nachgang zu den Durchsuchungen gesichtet und eben begutachtet werden muss.
5 der insgesamt 115 Tatverdächtigen stehen außerdem unter dem Verdacht, nicht nur Kinderpornos ausgetauscht zu haben, sondern Kinder tatsächlich sexuell missbraucht zu haben. Das geht zumindest aus Einträgen der Verdächtigen in dem Internetforum hervor.
Den Tatverdacht stützt sich im Moment auf die entsprechenden Einträge in den Foren, sodass wir im Moment noch nicht abschließend beurteilen können, ob dort tatsächlich Kindesmissbrauch stattgefunden hat oder ob, und auch das kann man nicht ausschließen, dass lediglich verbale Behauptungen gewesen sind, die in den Foren entsprechend aufgestellt worden sind.
Dazu muss man wissen, dass es unter Pädophilen eine perfide Hierarchie gibt, sagt Alexander Bartle.
Die Personen, die Kinder real missbrauchen, stehen in der Hierarchie dieser pädophilen Szene über den Personen, die in Anführungszeichen lediglich Bildmaterial tauschen, sodass man nicht ausschließen kann, dass auch der ein oder andere versucht, seinen Status innerhalb eines solchen Portals aufzuwerten durch entsprechende Behauptungen, die keinen realen Hintergrund haben.
Auf der anderen Seite, erklärt der Sprecher der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, gäbe es aber auch Erfahrungen aus ähnlich gelagerten Fällen.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass wir in einer Vielzahl von gleichgelagerten Ermittlungsverfahren auch die Erkenntnis gesammelt haben, dass Personen, die über realen Kindesmissbrauch reden, auch entsprechenden Missbrauch begangen haben.
Aufgeflogen war der Tausch von Kinderpornos in dem besagten Internetforum durch einen anonymen Hinweis. Ein Nutzer des Netzwerks für Homosexuelle war auf geschlossene Gruppen gestoßen, in denen Pädophile miteinander kommunizierten. Die Generalstaatsanwaltschaft wird jetzt das umfangreich sichergestellte Material sichten.
Möglicherweise eben auch weitere Hinweise, insbesondere die sichergestellten Kommunikationsmittel, also Handys, Smartphones und dergleichen, Hinweise auf Realmissbrauch enthält. Und das sind die Arbeitsaufträge für die nächsten Wochen und Monate.
Festgenommen wurde nach der deutschlandweiten Razzia keiner der insgesamt 115 Tatverdächtigen.
Erneut sind Daten im Internet gestohlen worden. 1,2 Milliarden Profile sollen Hacker in Russland erbeutet haben. Was bedeutet das nun für Deutschland? Jochen Hilgers berichtet.
Das Bonner Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, geht davon aus, dass im Fall des aktuellen Datendiebstahls auch deutsche E-Mail-Adressen betroffen sind. Das sei schon wegen der Zahl der entwendeten Identitäten von rund 1,2 Milliarden mehr als wahrscheinlich, sagte ein Sprecher dem WDR-Studio Bonn. Das BSI hat bereits das Bundeskriminalamt und das amerikanische FBI eingeschaltet. Beide Fahndungsbehörden arbeiten eng zusammen, um weitere Hintergründe des mutmaßlich von Russland ausgehenden Datenklaus zu ermitteln. Der Sprecher der Bundesbehörde, Tim Kriese.
Im Moment überprüfen wir angesichts der Meldung des heutigen Tages eines riesigen Identitätsdiebstahls, überprüfen wir mit den Behörden in USA und Deutschland gemeinsam, ob da auch eine Betroffenheit deutscher Internet-User vorliegt. Weitere Erkenntnisse haben wir dazu noch nicht erhalten. Wir warten da auf Rückmeldung aus den USA.
Im Vergleich zu früheren Fällen haben Internetnutzer diesmal keine Möglichkeit festzustellen, ob ihre Daten tatsächlich entwendet wurden. Im Frühjahr dieses Jahres waren zwei Datendiebstähle von 16 und dann 18 Millionen E-Mail-Konten bekannt geworden. Die Betroffenen konnten allerdings innerhalb weniger Tage informiert werden.
Das ist in dem Fall nicht vergleichbar, weil in diesem aktuellen Fall uns die E-Mail-Adressen ja nicht vorliegen. Damals hatten wir die E-Mail-Adressen vorliegen. Liegen in einer Datenbank gehashte Version, sodass eben auch ein Abgleich möglich war, dass wir diesen Dienst auch anbieten konnten und der Nutzer eben abgleichen konnte, ob er betroffen ist. In diesem Fall haben wir diese E-Mail-Adressen nicht. Das muss dann entschieden werden, wenn wir dann eben mehr Wissen, mehr Informationen haben und was dann eben für Maßnahmen auch seitens des BSI dann zu treffen sind.
Das Bundesamt rät dringend dazu, Zugangsdaten und Passworte regelmäßig zu ändern und für verschiedene Konten jeweils eigene Passworte zu wählen.
Das Wichtigste ist im Prinzip, dass man einen aktuellen Virenschutz verwendet, eine Firewall verwendet, dass man, wenn man im Internet surft, dies nicht unbedingt als Administrator tut, sprich mit einem Administratorkonto. Unter den Betriebssystemen kann man verschiedene Benutzerkonten einrichten, das sollte man eben auch tun.
Die Online-Dienste rief das BSI auf, mehr für die Sicherheit der Systeme und den ihnen anvertrauten Daten zu tun. So sollten Online-Anbieter Authentisierungsmöglichkeiten einführen, die über Benutzernamen und schlichtes Passwort hinausgehen.
Und wir bleiben im Internet, denn in den USA sind die Geheimdienste unruhig. Gibt es nach Edward Snowdens Enthüllungen nun einen weiteren Fall? Aus Washington, Dagmar Pepping.
Der amerikanische Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald deutet bereits seit Monaten an, dass es einen weiteren Informanten gibt, der geheime Dokumente weitergibt. Anfang Februar sagte Greenwald im Fernsehsender CNN, auch andere Regierungsmitarbeiter seien inspiriert von Edward Snowdens Mut und all dem Guten, das der Whistleblower mit seinen Enthüllungen erreicht habe.
I think it's fair to say that there are people who have been inspired by Edward Snowden's courage and by the great good and virtue that it has achieved. And I have no doubt that there will be other sources inside the government who see extreme wrongdoing, who are inspired by Edward Snowden.
Auch auf Twitter deutete der Journalist mehrfach an, dass es eine zweite Quelle gibt, blieb aber überaus vage, um diesen möglichen Informanten zu schützen. Die neue Vermutung, dass es eine weitere Quelle im US-Regierungsapparat gibt, stützt sich auf einen Bericht auf Greenwalds Enthüllungswebseite The Intercept, ein Bericht, der Ende Juli erschienen war. Darin veröffentlicht das Online-Magazin einen 12 Seiten langen geheimen Rechenschaftsbericht des sogenannten National Counterterrorism Centers. Inhalt: die immer weiter wachsende Datenbank der US-Regierung mit Namen von mutmaßlichen Terrorverdächtigen und die oft recht willkürlichen Kriterien, wie Amerikaner und Ausländer auf der Liste der verdächtigen Personen landen. Mittlerweile soll die US-Regierung mehr als 1 Million Namen in verschiedenen Datenbanken sammeln, berichtet The Intercept. Das geheime Dokument stammt aus dem August des vergangenen Jahres. Zu diesem Zeitpunkt war Edward Snowden nicht mehr in Diensten der NSA und war bereits untergetaucht. Snowden scheidet damit als Quelle offenbar aus. Die amerikanische Regierung überlegt nun, ob sie beim Justizministerium ein Ermittlungsverfahren beantragen soll, um den mutmaßlichen Informanten aus den eigenen Reihen dingfest zu machen. Das könnte schwierig werden. Nach Angaben von CNN stammt das geheime Dokument aus einem Computernetzwerk des Pentagons. Rund 3,2 Millionen Menschen hatten in den vergangenen Jahren Zugang zu diesem System und geheimen Informationen.
Wie gefährlich ist der Kauf von Lebensmitteln? Eine merkwürdige Frage, aber durchaus berechtigt, meint die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch in ihrer aktuellen Studie. Aus Berlin, Ivo Maruschik.
Thilo Bode, der Geschäftsführer von Foodwatch, macht sich keine Illusionen mehr. Er sagt, der nächste Lebensmittelskandal kommt bestimmt.
Alles, was jetzt gesetzlich beschlossen worden ist, wird Lebensmittelskandale nicht im Vorfeld verhindern. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Lebensmittelskandal, Dioxin oder was auch immer, wieder auftritt.
Seine Verbraucherorganisation fordert nicht weniger, als sämtliche Lebensmittelgesetze komplett zu überarbeiten. Und das muss natürlich auf europäischer Ebene passieren. Denn der Schutz vor Täuschung und der vorsorgende Schutz des Verbrauchers, das sei nur ein hehrer Grundsatz im Lebensmittelrecht. Bei der Ausarbeitung der Gesetze habe die Industrielobby aber ihren Einfluss geltend gemacht. Und sie habe dafür gesorgt, dass vom Vorsorgeprinzip überhaupt nichts übrig bleibt, so eine Analyse von Foodwatch.
Wenn ein Skandal auftaucht, dann ist das Corpus Delicti, das Lebensmittel, immer schon verzehrt. Das heißt, das Dioxinei ist schon gegessen und die Pferdefleisch-Lasagne ist auch schon konsumiert. Und das muss man eben vorbeugend verhindern und das leisten die Gesetze nicht.
Aus Sicht der Organisation müssen die Hersteller von Lebensmitteln und Tierfutter gezwungen werden, ihre eigenen Produkte flächendeckend zu überprüfen und zu testen, sodass man sie im Zweifelsfall auch haftbar machen kann. Hier liege das eigentliche Problem, warum immer wieder gesundheitsschädliche Lebensmittel im Supermarktregal landen.
Zum Beispiel muss der Einzelhandel bei Eigenmarken, sprich Pferdefleisch-Lasagne, nicht den Inhalt seiner Packungen überprüfen, gesetzlich. Ja. Und wenn er das nicht überprüfen muss, gesetzlich, kann man ihn auch nachher nicht haftbar machen, weil er kann immer sagen, er hat nichts gewusst. Und das ist bei den Lebensmittelskandalen immer das Hauptargument der Unternehmen. Man muss erreichen, dass die Ware erst gar nicht produziert wird. Das ist entscheidend. Und das, so müssen die Gesetze gemacht werden. Das kann man auch erreichen.
Wenn Politiker nach jedem Skandal zuverlässig härtere Strafen fordern oder strengere Kontrollen ankündigen, dann erkennt Bode darin nur Aktionismus und leere Versprechen.
Sie stellen ja immer Forderungen auf zur Vermeidung von Lebensmittelskandalen, die nichts nützen. Zum Beispiel die tolle Forderung, die Täter müssen erbarmungslos bestraft werden. Das sagen alle. Nur wenn ich keinen habe, der Schuld hat oder keinen Schuldigen identifizieren kann, dann nützen mir die Forderung nach Strafen auch nichts.
Nach der aktuellen Gesetzeslage sei der Verbraucher jedenfalls ziemlich machtlos. Auch der Kauf von teureren oder von Bioprodukten gebe ihm überhaupt keine Garantie auf gesunde Lebensmittel.
Und zum Schluss ein großer Erfolg für die europäische Raumfahrt. Stefan Willert berichtet.
Im Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA in Darmstadt haben Wissenschaftler die neuen Bilder, die die Kometensonde Rosetta geschickt hat, mit Begeisterung aufgenommen. Die Fotos zeigen detailliert die Oberfläche des Kometen Churyumov-Gerasimenko. Zerklüftet mit Abhängen, langen Schatten, merkwürdigen Blöcken, groß wie Häuser und seltsam ebenen Flächen, fast wie bei Flüssigkeiten. Holger Sirks vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ist zur ersten Auswertung der Bilder aus Göttingen nach Darmstadt gekommen.
Wir sehen das erste Mal hochauflösende Bilder, 2,5 Meter Pixel Resolution. Niemand hat bisher eine Kometenoberfläche in dieser Auflösung gesehen. Und für uns ist das der Anfang der Wissenschaft, die wir am Kometen machen. Und es ist einfach so emotional jetzt auch.
Stefan Ulametz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR.
Das sieht ziemlich spektakulär aus. Rosetta ist in jedem Fall, das wissen wir heute, ein Quantensprung in der Kometenforschung.
Der DLR-Vorstandsvorsitzende Johann Dietrich Wörner reagierte sogar ein bisschen geschockt, weil seine Organisation die Landung auf der Kometenoberfläche verantwortet.
Wir führen das Manöver durch, das Landemanöver, aber natürlich basierend wiederum auf den Ergebnissen, die wir jetzt von der Rosetta-Hauptsonde bekommen. Die müssen wir zusammenführen. Und wenn man die Struktur und die Form Churyumov-Gerasimenkos anschaut, dann wird das eine besondere Herausforderung. Also mir ist nicht auf Anhieb ein Landeplatz aufgefallen.
Den spektakulären Kometenbildern, die die europäische Sonde Rosetta jetzt liefert, war ein 10-jähriger Flug durchs Sonnensystem vorausgegangen. Seit Anfang der 90er Jahre hatte das ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt die Mission vorbereitet.
Stefan Willert war das aus Darmstadt und damit geht das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info zu Ende. Mein Name ist Gertrud Sterzl. Ich danke herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.